ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und er sah hin, und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer, und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Und Mose sagte sich, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung sehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu sehen, da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, tritt nicht näher heran. Zieh deine Sandalen von den Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Dann sprach er, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Da steht der Engel des Herrn. Wenn ihr das studiert, wer der Engel des Herrn ist im Alten Testament, dann müssen wir sagen, das ist eine vorlaufende Offenbarung von Jesus. Das ist Jesus, der Engel des Herrn. Nicht ein Engel des Herrn, das ist nicht Jesus. Wenn steht ein Engel, dann ist es nicht Jesus. Aber wenn steht der Engel des Herrn, dann ist es sehr wahrscheinlich, sage ich mal, Jesus, weil er wird hinterher mit Gott gleichgesetzt, ja. Ja? Seht ihr das? Also, da ist der Dornbusch und da drin ist das Feuer. Es ist sogar ein Bild für Jesus, der Gott und Mensch ist. Und es war nicht ganz eindeutig, was Mose da gesehen hat. Aber es war so, dass er hat es gesehen und hat es seine Aufmerksamkeit erregt. Und Mose war so neugierig, hungrig nach geistlichen Dingen. Er hat das wahrgenommen, was da ist, was. Und ich glaube, man hätte das verpassen können. Gott macht diese Offenbarung dort, oder dieses, was da passiert. Mose sieht es und sagt sich, ich muss doch mal gucken, was das ist. Und er geht dahin. Und als Gott sieht, dass Mose kommt, da spricht er. Ich glaube, er wollte das bei Mose sehen. Kommt er oder kommt er nicht? Geht er daran vorbei oder nicht? An dieser Gegenwart Gottes, sage ich mal. Und da steht wirklich in Vers 4, als aber der Herr sah, dass er herzutrat, um zu sehen, da rief ihn Gott zu, aus der Mitte des Dornbusches. Ich glaube, wenn Mose vorbeigegangen wäre, hätte er nichts von Gott gehört. Ich glaube, wir brauchen so einen Hunger und so eine Neugier, auch zu sagen, Herr, wir sehen da was von dir. Ich muss doch mal genau gucken, was tust du da? Was ist das, was du da machst? Ich will das sehen, ich will hören, was du sagst. Diese Haltung von, ich trete herzu. Ich will hinzutreten zu dir. Ich will stehen vor dir. Und das bleibt ja bei Mose, seine Haltung. Mose geht nicht einfach weiter in seinen Schafehüten. Er beachtet, was Gott da gerade macht. Und dann spricht Gott, er ruft ihn mit Namen und er sagt ihm, er soll die Schuhe ausziehen. Ich denke, und er sagt auch, warum, das ist ein heiliger Boden, zieht deine Schuhe aus. Und Mose tut das als Zeichen von Ehrfurcht, er zieht seine Schuhe aus. Und dann spricht Gott weiter, er stellt sich vor, er sagt, ich bin der Gott deines Vaters. Und als Mose das hört, verhüllt er sein Angesicht. Also er merkt, wow, hier ist jetzt was ganz Wichtiges. Und er will das nicht weiter sehen. Und ich finde es interessant. Am Anfang war er neugierig und hat geguckt. Und jetzt weiß er, er darf nicht weiter gucken. Versteht ihr, was ich meine? Er hat, ich weiß nicht, es ist eine feine Linie zwischen einer Neugier, die Gott gefällt, und so einem plumpen, naseweisen Voyeurismus. Also so ein, ich will das jetzt alles angucken bis ins Detail. Und das macht Mose nicht. Er weiß, hier ist jetzt was anders. Ja. er verhüllt sich mit seinem, wahrscheinlich mit seinem Mantel oder sowas. Und ich finde das ein starkes Bild. Ja. Er hat so eine, er merkt, da ist Gottes Gegenwart so stark da. Und Gott spricht dann noch weiter zu ihm. Dann kommt ein richtiges Gespräch zustande, wo Gott mit ihm redet und Gott seine Pläne offenbart und Mose Anweisungen gibt und so weiter. Diese Haltung von dem Mose ist interessant. Wie er in Gottes Gegenwart ist und wie Gott sich hier offenbart. Und wie Mose das auch aushalten kann. Er macht es, er steht an diesem heiligen Ort, er zieht seine Schuhe aus, er hat diese Ehrfurcht, er verhüllt sich und er hört Gottes Stimme, obwohl er dann auch mit Gott diskutiert. Ihr wisst das, dass er sagt, er will nicht gehen und so weiter und er ist zu schwach und er kann nicht und er will eigentlich nicht. Und trotzdem weiß er, wie er mit Gott umgehen soll da drin. Aber das ist so die erste starke Manifestation von Gottes Gegenwart, die ich sehe, in diesem Feuer. Und ich möchte mal so sagen, Gott hat ein Ziel mit dieser Offenbarung gehabt. Er hat wirklich sich selbst und seine Pläne offenbaren wollen. Er wollte nicht einfach nur eine gute Zeit mit Mose haben. Und das mit dem Feuer, das kommt danach öfter vor in dem Leben von Mose. Und zwar mit dieser Feuersäule zum Beispiel. Als dann das Volk Israel aus Ägypten rausgezogen, auszieht, kommt Gottes manifeste Gegenwart und ist ständig bei diesem Volk. Überlegt euch das mal. Sichtbar. Also 2. Mose 13. Der Herr aber zog vor ihnen her, bei Tag in einer Wolkensäule, um sie auf den Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern könnten. Weder wich die Wolkensäule vor dem Volk bei Tag, noch die Feuersäule bei Nacht. Stellt euch das mal vor, ihr seid in diesem Volk und ihr seht, da ist die Wolke. Und ihr seht, da ist das Feuer. Also nicht, das kommt mal und geht mal, sondern das ist da. Ihr wacht morgens auf und ihr seht, da ist die Wolke. Und in der Nacht ist das Feuer da. Gottes manifeste Gegenwart auf diesem Volk. Ich kann mir das kaum vorstellen, wie das war. Das muss unglaublich gewesen sein. Und Gott offenbart sich dann auch noch mehr in diesem Feuer. Dann an diesem Berg Sinai. Wie offenbart sich dieser große Gott? Im Feuer. 2. Mose 19. Lass uns mal diese Offenbarung von Gott lesen. 2. Mose 19, Vers 16. Und es geschah am dritten Tag, als es Morgen wurde, da brachen Donner und Blitze los und eine schwere Wolke lagerte sich auf dem Berg Sinai. Und ein sehr starker Hörnerschall ertönte, so dass das ganze Volk, das im Lager war, bebte. Mose aber führte das Volk aus dem Lager hinaus, Gott entgegen. Und sie stellten sich am Fuß des Berges auf. Und der ganze Berg Sinai rauchte, weil Gott der Herr im Feuer auf ihm herabkam. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens und der ganze Berg erbebte heftig. Und der Hörnerschall wurde immer stärker. Mose redete und Gott antwortete ihm mit lauter Stimme. Und der Herr stieg auf den Berg Sinai herab, auf den Gipfel des Berges. Und der Herr rief Mose auf den Gipfel des Berges. Und Mose stieg herauf. Ihr guckt mich so an. Ich habe das auch gelesen. Ich dachte, ja, das kann. Das muss man sich so richtig Hollywood-mäßig vorstellen jetzt hier. Ja. Das, wie die Worte das zeichnen mit ganz groben Strichen, das ist schon der Hammer, ja? Blitze und Donner und schwere Wolke und Feuer und so, das passiert in Wirklichkeit, wenn Gottes Gegenwart in diese Welt kommt. Oder ein bisschen von Gottes Gegenwart. Von dem Gott, der im Himmel wohnt, im ganzen Universum. Wenn der sich ein bisschen hier zeigt, dann gibt es Rauch und Feuer und Blitz und Donner und alles Mögliche. Und Mose sagt immer, passt auf und kommt ja nicht dazu nahe und so weiter. Und das bebt alles und die Leute haben Angst und Gott ruft und Mose geht genau dahin. Ich lese euch gleich noch eine Stelle davor, dass da eine schwere Wolke ist. Und da steht, Mose ging mitten in die Wolke. Warum macht er das? Das ist eine ehrfurchtsgebietende Szene, wenn Gottes Gegenwart kommt. Jetzt könnt ihr ja sagen, das ist Altes Testament, das hat mit uns ja nichts zu tun. Jetzt ist ja Jesus und dann ist alles Paletti. Durch das Blut Jesu, yeah, können wir in Gottes Gegenwart, Halleluja. Können wir auch wirklich. Aber wir haben trotzdem denselben Gott. Und ich glaube, wir müssen manchmal vielleicht das auch noch anschauen und sagen, Herr, ich muss das Blut Jesu ganz anders wertschätzen. Ich kann wirklich als ein Kind zu ihm kommen. Ich bin nicht länger ein Sklave von Furcht. Ich bin ein Kind Gottes. Aber, ich lese euch was vor, Hebräerbrief, Kapitel 12, 26, da steht, seine Stimme erschütterte damals die Erde. Jetzt aber hat er verheißen und gesagt, noch einmal werde ich die Erde bewegen, nicht nur die Erde bewegen, sondern auch den Himmel. Aber das noch einmal deutet die Verwandlung aller Dinge an, die als Geschaffene erschüttert werden, damit die Unerschütterlichen bleiben. Deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen mit Scheu und Furcht. Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Ja, lass uns das lieber an der Seite legen. Die Stelle ist irgendwie nicht so schön. Diese Stelle erinnert uns an diese Offenbarung Gottes. Auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Damit ist jedem Hebräer, der das liest, und an die ist das geschrieben, aber es ist auch an uns geschrieben, ist klar, was er anspricht. Auch unser Gott ist so wie dieser Gott. Das ist derselbe Gott. Und durch Jesus können wir mitten reingehen in diese Gegenwart Gottes. Preis dem Herrn. Aber dieses Feuer ist ja trotzdem, und ein kleines bisschen davon ist an Pfingsten gekommen, wo ein Feuer auf jeden kam. Und auch das erinnert eigentlich jeden Juden, wenn Gott sich mit Feuer auf mich setzt. Ja, an Pfingsten kommt diese Feuerzunge. Dann ringen sofort die Glocken. Feuer, Gott und Feuer, da weiß ich sofort ein paar Sachen aus dem Alten Testament. Feuer am Sinai, Feuer bei Mose, Feuer auf dem Altar, Feuer bei Elia, feuriger Wagen, Feuer, was Gott gebracht hat auf das Opfer. Gott selber hat das Feuer auf den Altar geschmissen, auf das erste Opfer. Da steht, ich lese euch auch diese Stelle, es sind so viele Stellen, ja. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn dem ganzen Volk. Und Feuer ging aus von dem Herrn und verzehrte das Brandopfer auf dem Altar und die Fettstücke. Und das ganze Volk sah es und sie jauchzten und fielen auf ihr Angesicht. Wahnsinn, was die für Offenbarung von Gott hatten. Feuer. Sie jauchzten und fielen auf ihr Angesicht. Es ging beides. Die waren begeistert und trotzdem auch mit Herzklopfen, ja. Das Feuer brennt auf dem Altar. Okay, es gibt noch mehr Feuer. Lasst uns noch die Wolke anschauen. Die Wolke ist nämlich genauso interessant. Wenn Gott kommt, offenbart er sich einerseits im Feuer, auf der anderen Seite als eine in der Wolke. Und warum eine Wolke? Eine Wolke macht zwei Sachen. Sie offenbart Gott und sie verhüllt Gott. Versteht ihr, was ich meine? Sie zeigt Gottes da und trotzdem sieht man ihn nicht. Man sieht die Wolke, man sieht nicht ihn. Also sie offenbart Gott und sie verhüllt auch Gott. Dann lass uns mal diese Wolkensäule anschauen. Also das steht in 4. Mose 9, Vers 15. Ich lese euch das vor. Und an dem Tag, als die Wohnung, das ist dieses Zelt, wovon ich gesprochen habe vorhin, aufgestellt wurde, bedeckte die Wolke die Wohnung des Zeltes des Zeugnisses, das Zelt der Begegnung. Und am Abend war sie über der Wohnung wie das Aussehen eines Feuers bis zum Morgen. So war es ständig. Die Wolke bedeckte sie, und des Nachts war es wie das Aussehen eines Feuers. Und so oft die Wolke sich von dem Zelt erhob, brachen die Söhne Israels auf. An dem Ort, wo die Wolke sich niederließ, dort lagerten die Söhne Israels. Nach dem Befehl des Herrn brachen die Söhne Israel auf und nach dem Befehl des Herrn lagerten sie. Alle Tage, während die Wolke auf der Wohnung ruhte, lagerten sie. Und wenn die Wolke viele Tage auf der Wohnung stehen blieb, verrichteten die Söhne Israel den Dienst des Herrn und brachen nicht auf. Und es kam vor, dass die Wolke nur wenige Tage auf der Wohnung war. Nach dem Befehl des Herrn lagerten sie sich. Nach dem Befehl des Herrn brachen sie auf. Und es kam vor, dass die Wolke nur vom Abend bis zum nächsten Morgen da war. Und die Wolke sich am Morgen erhob. Dann brachen sie auf. Oder einen Tag und eine Nacht erhob sich die Wolke, so brachen sie auf. Oder dauerte es 2 Tage oder einen Monat oder eine längere Zeit. Wenn die Wolke auf der Wohnung verweilte, indem sie darauf ruhte, dann lagerten die Söhne Israels und brachen nicht auf. Und wenn sie sich dann erhob, brachen sie auf. Nach dem Befehl des Herrn lagerten sie, nach dem Befehl des Herrn brachen sie auf. Sie verrichteten den Dienst des Herrn nach dem Befehl des Herrn durch Mose. Die Wolke ist die Gegenwart Gottes gewesen. Sichtbare Gegenwart Gottes. Das ist so eine absolut interessante Geschichte hier. Das Volk ist immer dann gegangen, wenn sie gesehen haben, Gott bewegt sich. Das ist so wichtig eigentlich für uns. Ja. Wenn Gott sich nicht bewegt hat, ist das Volk nicht gegangen. Dann sind sie geblieben. Und das, ich kann mir vorstellen, dass es manchmal so war, dass sie gedacht haben, jetzt sind wir doch gerade hier erst angekommen. Jetzt müssen wir schon wieder alles einpacken. Und stellt euch mal vor, Zelt aufbauen, Kinder auspacken, die Esel und die Schafe versorgen und so weiter. Am nächsten Morgen setzt die Wolke sich in Bewegung und du musst wieder alles einpacken. Hinterher. Oder der andere extreme Fall. Sind wir schon 1 Monat an diesem Ort, hier ist doch nichts Besonderes und die Wolke bewegt sich nicht und 2 Monate und 3 Monate und du denkst, jetzt müssen wir doch mal hier weitergehen und es geht nicht, weil Gott sich nicht bewegt. Ich denke, davon könnte man viel lernen für uns. Ich merke, dass es für mich eine Herausforderung ist, sich nur zu bewegen, wenn man merkt, Gott bewegt sich, und sich nicht zu bewegen, wenn Gott sich nicht bewegt. Wenn man merkt, Gottes Gegenwart ist nicht dabei, zu sagen, Herr, ich bleib da, wo du bist, so lange, bis du gehst. Und diese Wolke war das Entscheidende für sie. Bewegte sich oder nicht, ja. Und ich glaube, Gott wünscht sich so eine Art Volk auch heute. Und diese Wolke, die hat dann auch diesen Berg bedeckt. Wir haben das auch gesehen. Und Mose ging, steht da mitten in diese Wolke rein, steht in Kapitel 24, Vers 18. Mose ging mitten in diese Wolke rein. Stellt euch vor, da auf diesem Berg Sinai mit dem Feuer und so alles. Mose kannte diese Wolke schon von diesen Lagern und so weiter. Und dann ist diese Wolke da auf dem Berg. Gott ruft ihn da rein und alle anderen haben Angst. Und Mose geht in diese Wolke rein. Und er bleibt 40 Tage und 40 Nächte in dieser Wolke. Und er kommt wieder aus dieser Wolke raus. Und die Herrlichkeit Gottes, die Gegenwart Gottes ist so stark auf ihm, dass die Leute ihn nicht aushalten. Die sagen, Mose, bitte sei gnädig mit uns. Und deck dich zu, oder ihr könnt es nicht ertragen, dich anzugucken. Hä? 2. Mose 24. Genau. 24, 18 geht er rein und dann das mit den mit der Decke, die Mose dann über sein Gesicht tut, weil er so leuchtet von Gottes Gegenwart. Das steht ein paar Verse später. Diese Wolke, ich sag gleich, was auch um Mose da reingeht. Diese Wolke ist auch noch an einer anderen Stelle. Die kommt vor, als der Tempel eingeweiht wird. Da wird der Tempel als Ort der Gegenwart Gottes eingeweiht. Und die Wolke, die Gegenwart Gottes, kommt da. Und da steht, das ist auch, ich kann das nur kurz lesen, das könnt ihr selber lesen, 2. Chronik 5, Abvers 11. Sie preisen den Herrn mit lauter Stimme und mit einer riesigen Band, und das ganze Volk hat sich vorbereitet auf diesen Tag. Und dann steht da, da wurde das Haus des Herrn mit einer Wolke erfüllt. Und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hinzutreten, um den Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Gottes manifeste Gegenwart, so stark, dass die nicht da reingehen kann. Und es ist eine Wolke. Diese Wolke haben wir dann auch noch bei Jesus. Bei seiner Verklärung kommt auch die Wolke. Bei der Himmelfahrt kommt die Wolke. Und Jesus kommt in der Wolke wieder. Also die Wolke kommt öfter mal vor. Und im Hebräischen heißt diese Wolke die Shechinah oder die Shekinah, die Herrlichkeitswolke Gottes. Als Zeichen der manifesten Gegenwart Gottes. Warum geht Mose in diese Wolke rein? Und ich möchte gerne zurück auf diese Stelle, mit der wir angefangen haben. Und 2. Mose 33. Ich lese mal ab Vers 17. Und der Herr antwortete Mose: Auch diesen Wunsch, den du jetzt ausgesprochen hast, werde ich erfüllen. Denn du hast Gunst gefunden in meinen Augen, und ich kenne dich mit Namen. Mose aber sagte zu Gott: Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Gott antwortete: Ich werde alle meine Güte an deinem Angesicht vorübergehen lassen und den Namen Jahwe vor dir ausrufen. Ich werde gnädig sein, wem ich gnädig bin, und werde mich erbarmen, über wen ich mich erbarme. Da sprach er: Du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Weiter sagte der Herr: Siehe, hier ist ein Platz bei mir, da sollst du dich auf den Felsen stellen. Und es wird geschehen, wenn meine Herrlichkeit vorüberzieht, dann werde ich dich in die Felsenhöhle stellen und meine Hand schützend über dich halten, bis ich vorübergegangen bin. Und dann werde ich meine Hand wegnehmen und du wirst mich von hinten sehen, aber mein Angesicht darf nicht gesehen werden. 34,5. Da stieg der Herr in die Wolke herab und er trat dort neben ihn und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor dem Angesicht des Mose vorüber und rief: Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig, gnädig, langsam zum Zorn, reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt Tausenden von Generationen, der Schuld vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern in der dritten und vierten Generation. Da warf sich Mose eilends zur Erde nieder und betete an. Da warf sich Mose nieder. Wenn ich doch Gunst gefunden habe in deinen Augen, Herr, so möge doch der Herr in unserer Mitte mitgehen, wenn es auch ein halsstarriges Volk ist. Vergib uns aber dennoch unsere Schuld und Sünde und nimm uns als Erbe an. Mose hatte eine Offenbarung von Gott. Er sagt: Ich will deine Herrlichkeit sehen. Ich will dein Angesicht sehen. Und ich glaube, es war ein Risiko. Weil was würde Mose dort sehen? Wenn Gott den Vorhang wegzieht, wenn er da reinschauen darf, was sieht er dann? Mose sagt, ich will da reinschauen. Und Gott sagt, so ganz einfach geht es nicht. Aber ich werde dir was zeigen. Da gibt es einen Felsen bei mir. Ah, man kann jeden halben Satz auslegen. Ja? Da gibt es einen Felsen bei mir. Dieser Felsen ist natürlich Jesus. Da kannst du dich in diese Felsspalte stellen. Das heißt, du stehst im Felsen drin. Dann kannst du in meiner Gegenwart stehen. Und dann kannst du da reinschauen. Und was siehst du da? Du siehst Gnade. Das ist die Offenbarung, die Mose hat. Er sieht Gnade. Er schaut in Gottes Herrlichkeit. Er sieht in Gottes Angesicht, nicht ganz, aber er sieht in Gottes Herrlichkeit, er sieht in Gottes Angesicht und er sieht Gnade. Johannes 1, Vers 12. Johannes 1, Vers 14. Wisst ihr, was da steht? Das ist die Parallelstelle dazu. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater. Voller Gnade und Wahrheit. Das heißt, wir haben das Angesicht Gottes in Jesus gesehen. Und was haben wir gesehen? Gnade und Wahrheit. Diese Offenbarung hatte Mose. Gnade. Er hat Gnade und Wahrheit gesehen. Dieser Vers, was Gott über sich selbst ausruft an dieser Stelle. Gott gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Er vergibt natürlich, lässt er nicht ungestraft, das kommt auch klar rüber, aber sein Herz ist Gnade. Dieser Vers, dass Gott gnädig und barmherzig ist, wird wörtlich im Alten Testament immer wieder zitiert. In einem Psalm. Gott gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und reich an Gnade. So wird es zitiert. Ich weiß nicht, wie oft und wo kommt es her? Hier von der Offenbarung, die Mose hatte. Deswegen geht er in die Wolke. Er hat mehr gesehen als das Volk Israel. Die haben Angst gehabt. Er hat das auch gesehen, aber er hat noch mehr gesehen. Er hat gesehen, das Herz Gottes ist Gnade. Ich gehe da rein. Ich gehe mitten in die Wolke. Und ich denke, wenn wir diese Offenbarung haben, dann können wir in die Gegenwart Gottes gehen. Das finde ich eine faszinierende Linie in der Bibel. Weil David, kann ich euch zeigen, hat dieselbe Offenbarung gehabt, aber ich kann es jetzt nicht mehr machen. David hatte dieselben Offenbarungen und kommt deswegen aus demselben Grund in Gottes Gegenwart. Und auch wir können Gottes Gegenwart nur suchen und verstehen und mit uns haben wollen. So wie Mose das sagt, Gott, wir wollen deine Gegenwart mit uns haben. Das können wir nur dann wollen und verstehen, wenn wir Gnade sehen, wenn wir diese Offenbarung von Gottes Gnade haben. Wenn wir in Gottes Gegenwart stehen, auf dem Felsen, das bedeutet, durch das, was Jesus für uns gemacht hat, wir stehen in diesem Felsen drin, bedeckt durch das Blut Jesu, unsere Schuld vergeben, können wir ganz nah an Gottes Feuer stehen. Können wir ganz nah an Gottes Herrlichkeit stehen, ganz nah an Gottes Feuer, was uns sonst verbrennen würde, weil wir alle halsstarrig sind. Du auch. Ich auch. Aber wenn wir hier drin stehen, können wir das sehen. Direkt in Gottes Nähe. Und wir sehen Gnade in Gottes Herzen. Das ist eigentlich sein Herz. Und er hat die Tür aufgemacht in seine Gegenwart. Und wir können sagen, wir kommen mitten da rein und wir wollen deine Gegenwart mit uns haben. Und ich glaube, dass sich Gott auch in unserer Zeit noch als Feuer und als Wolke und als Kraft und als manchmal verzehrend offenbaren will. Das sagt uns ja diese Stelle, die ich euch gezeigt habe. Ja, Gott wird sich auch immer noch als verzehrendes Feuer offenbaren. Aber immer noch ist es so, dass wir mitten in die Wolke gehen können, wenn wir Gottes Gnade kennen. So möchte ich den Sack für heute Abend zubinden. Und ich wünsche mir das irgendwie, dass wir ein größeres Verständnis haben, nicht nur so ein flaches Verständnis von Gottes Gegenwart. Nicht nur so ein Gänsehautverständnis von Gottes Gegenwart. Das ist auch nicht schlecht, ja. Aber das ist zu wenig. Das ist nicht unser Gott. Der kommt nicht nur, und da geht es nicht nur darum, dass wir eine Gänsehaut haben. Ich glaube, der ist auch gerne mit uns zusammen, aber ich glaube, das ist zu wenig. Wir sollten sehen, wie Gott ist und wie er sich offenbart hat und dass wir tatsächlich mit demselben Gott zu tun haben und trotzdem in seine Gegenwart kommen können. Und Gott ist nicht anders und trotzdem können wir in seine Gegenwart kommen, wenn wir diese Offenbarung von Gnade haben durch Jesus. Das ist mein Punkt für heute Abend. Okay, ich möchte da jetzt auch aufhören. Ich möchte lieber noch einmal dieses Lied singen. Ich kann uns Gelegenheit geben, zu beten, dass das irgendwie sackt und dass wir beten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken dafür, dass du kein kleiner Gott bist, über den wir verfügen oder den wir so einfach in unsere Tasche packen. Auch deine Gegenwart ist wirklich ehrfurchtgebietend, Herr. Und trotzdem ist sie so gut, dass trotz aller Ehrfurcht Mose da reingeht, mitten da rein und da drin bleibt. Und Vater, ich möchte es auch erleben. Ich möchte das für mich selber und ich möchte es auch für uns alle und für unsere Gemeinde, für unsere Gemeinden sehen, dass deine Gegenwart in einer neuen Weise stärker mit uns ist und wir dadurch ausgezeichnet sind vor jedem Volk. Dass du mit uns bist als Feuer, als Wolke, als Gott. Vater, und wir brauchen wirklich ein Verständnis von deiner Gnade, um das zu wollen, um das zu begehren, um das zu sehen. Und tatsächlich, wenn du den Schleier wegziehst von deinem Herzen, dann sehen wir nicht irgendwelche falschen Motive, sondern dann sehen wir Gnade. Wenn du uns dein Angesicht offenbarst, dann sehen wir Gnade. Und dafür danke ich dir, Vater. Und ich bete, dass du jetzt noch stärker kommst mit deinem Geist, dass du unser Herz berührst, dass du mit diesen Worten auf uns bleibst, in uns bleibst, dass es in uns arbeitet. Und wir dich suchen und sagen, ja, Jesus, wir brauchen dich, brauchen deine Gnade, deine Gegenwart. Amen.